Ja, lieber Gottesdienstbesucher, hier vor Ort, ganz präsent oder auch zu Hause über den Livestream, ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Wir feiern heute einen ganz besonderen Tag, wie schon erwähnt, den Palmsonntag. Es ist der erste Tag der Karwoche. Und der Palmsonntag ist der sechste Sonntag vor der Fastenzeit. Es ist somit der letzte Sonntag vor Ostern. Die Karwoche, sie beginnt damit, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Und darum soll es heute gehen. Der König kommt zum Vaterhaus. Diese Woche, sie ist sehr bedeutend für die Menschheit, nicht nur für die Christen, für die gesamte Menschheit. Denn was in dieser Woche geschah, es ist wirklich von Ereignissen geprägt und jeder Tag ist wichtig für uns heute. Alle vier Evangelien berichten von diesem Ereignis, haben wir ja schon gehört von Philipp in der Einleitung. Und es sind circa ein Drittel der Länge der Evangelien, die davon berichten. Bevor wir nun den Abschnitt durchgehen wollen, aus Lukas 19, 28 bis 44, vielleicht noch ein paar Worte zum Kontext, zur Einleitung. Das Pessach oder auch Passafest stand kurz bevor. Und es war ein sehr wichtiges Fest für die Juden. An diesem Fest erinnerte sich das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten und an den Exodus, die Befreiung aus der Sklaverei. Und viele Juden reisten zu dieser Zeit nach Jerusalem, um sich vor diesem Fest im Tempel zu reinigen. Und Jesus, er kam mit seinen Jüngern 6 Tage vor diesem Fest nach Bethanien, finden wir geschrieben, wo er auch bei Lazarus war, den er vom Tode auferweckte. Und er war dort zu Gast bei einem Mahl, wo auch Maria eintrat und ihm mit einem Pfund Salböl die Füße salbte und sie mit ihren Haaren abtrocknete. Dies gefiel Judas, einem seiner Jünger, überhaupt nicht. Er sagte, welch eine Vergeudung, dieses Öl hier hätten wir gut verkaufen können, um dieses Geld dann auch den Armen zu geben. Dabei hatte er eigentlich nur niederträchtige Gedanken oder eigennützige Gedanken. Er wollte sich an der Kasse bedienen, denn er war auch der Verwalter dieser Kasse. Als nun der Jünger dies sagte zu Jesus, sagte Jesus, lasst sie, dies hat sie aufbewahrt für den Tag meines Begräbnisses. Und so brach der erste Tag an und ich bitte, dass das Bildteam meine PowerPoint-Präsentation aktiviert. Genau, sie soll uns heute nur ein wenig unterstützen. Und wir gehen dann so weiter. Ja, Jesus kommt zum Vater aus, war die Aussage. Der erste Tag, er brach an und es war der erste Tag der Woche, haben wir gehört. Klingt ein wenig seltsam für uns, denn heute ist doch eigentlich der 7. Tag für uns. Die Juden, die haben eine andere Tageszählung als wir. Für sie ist es auch nicht Sonntag, für sie ist es der Yom Rishon, wie sie ihn nennen, der erste Tag. Und der erste Tag der Woche brach an und wir lesen uns aus Lukas die Verse 19, 28 bis 35. Lukas 19, 28 bis 35. Und als er das gesagt hatte, zog er fort und reiste nach Jerusalem hinauf. Dann, als er sich Bethphag und Bethanien näherte und an den Ölberg kam, sandte er zwei seiner Jünger und sagte: Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr es losbindet, dann sagt zu ihm: Der Herr braucht es. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sagten seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sagten: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Jesus gibt hier zwei von seinen Jüngern einen Auftrag. Es wird nicht erwähnt, welche Jünger es waren. Wir wissen nicht, ob es Jakobus und Johannes waren oder andere Jünger. Spielt hier auch keine Rolle. Zwei Jünger werden losgeschickt, um einen jungen Esel zu besorgen. Und sie gehen in das nahegelegene Dorf und finden ja dieses Tier, sag ich mal, dieses Fohlen, so wie beschrieben. Und als sie es losbinden, da melden sich natürlich die Besitzer und sagen: Hey, was ist hier los? Warum bindet ihr unser Tier los? Und die Jünger, sie antworteten, so wie es Jesus ihnen geboten hatte, gesagt hatte: Der Herr braucht es. Nun, an dieser Stelle können wir uns natürlich fragen, warum? Warum muss es ein Esel sein? Ja, Jesus, der König, gebührt hier nicht etwas viel Besseres, etwas Schöneres? Warum hat er kein Pferd ausgesucht? Ja, so ein elegantes, schönes Pferd. Vielleicht ein weißes Ross, wie es sich doch gebührt für einen König, oder? Nun, wir müssen uns in die damalige Zeit zurückversetzen. Pferde hatten damals einen ganz anderen Stellenwert als heute in der Gesellschaft. Pferde waren Kriegstiere. Sie wurden in der Schlacht eingesetzt und verkörperten die Streitmacht, die Armee, das Kriegsheer. Jesus hat also sehr bewusst einen Esel ausgesucht, weil es Tiere der unteren Schicht waren. Ja, sie verkörperten eigentlich die Gewaltlosigkeit. Aber es war nicht alles. Es war nicht nur diese Bescheidenheit, es war nicht nur diese Gewaltlosigkeit, die dieses Tier verkörperte. Viel wichtiger für uns heute ist eigentlich, dass sich die Prophetie erfüllen musste. Die Prophetie aus Sacharja 9, Vers 9. Und wir lesen uns einmal diesen Vers, Sacharja 9, Vers 9. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Sieger. Demütig ist er und reitet auf einen Esel, und zwar auf einem Fohlen der Eselin. Hier prophezeit Sacharja ganz genau, was passieren wird. Er sagt, dass der König kommen wird und er wird reiten auf einen Fohlen. Auf ein Fohlen der Eselin. Und genauso ist es geschehen, haben wir gelesen in Lukas. Genauso, 1:1. Und so reitete Jesus nun vom Ölberg durchs Kidron-Tal auf Jerusalem zu. Und wir lesen die weiteren Verse aus Lukas. Wir lesen weiter aus dem Kapitel 19, die Verse 36 bis 40. Als er nun weiterzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg aus. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Schar der Jünger an, fröhlich Gott zu loben, mit lauter Stimme und über alle Wundertaten, die sie gesehen hatten, und sagten: Gelobt sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei mit ihm und Ehre in der Höhe. Und einige der Pharisäer im Volk sagten zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Und er antwortete ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und eine andere Stelle aus Johannes 12 bis 13, möchte ich auch noch dazu lesen. Dort beschreibt Johannes die Situation. Johannes 12 bis 13. Am nächsten Tag, als eine große Menschenmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Hosianna bedeutet hier: Herr, du wirst uns helfen. Wir haben gelesen, dass die Menschen ihre Kleider auf dem Weg ausbreiteten. Und nicht nur das, Johannes schreibt auch über Palmenzweige. So etwas tat man damals, um Könige zu huldigen, um sie zu ehren, um ihnen ihre Anerkennung zu demonstrieren. In 2. Könige 9, Vers 13 finden wir so eine ähnliche Situation, wo Elisas seinen Diener losschickt, um Jehu zu salben in einer Hinterkammer. Und als die Leute es von Jehu erfahren, dass er zum König gesalbt wurde, taten sie es auch so, dass sie ihre Kleider vor ihm ausbreiteten. Die Palmenzweige hatten bereits seit der Antike eine große Bedeutung. Ja, sie bedeuteten Huldigung, sie bedeuteten Sieg, Ehre, Anerkennung. Die Menschen lobten und priesen Jesus also für die Wunder, die er getan hatte. Sie verherrlichten ihn als König, als Heilsbringer, als Retter. Sie hatten nämlich mitbekommen, welche Wunder Jesus getan hatte, dass er zuvor auch die Blinden in Jericho wieder sehend gemacht hatte, dass er Lazarus vom Tode auferweckt hatte und so weiter. Sie haben es mitbekommen und sie lobten Jesus für seine Wunder. Dabei hatten die Menschen eigentlich eher politische Hintergedanken. Sie hatten nämlich die Hoffnung, dass Jesus sie befreien würde von der römischen Besatzungsmacht, von den Römern, die sie so unter Druck setzten. Sie haben gehofft, dass dieser Jesus sie endlich befreien würde, dass er sie retten würde aus der Situation. Doch wir wissen es heute, dass Jesus einen höheren Kampf im Sinn hatte. Ja, er hatte nicht die politische Situation im Visier, sondern Jesus, er führte einen viel höheren Kampf. Es muss ja an dieser Stelle ziemlich provokativ gewesen sein, als die Römer sahen, wie die Juden im Land und in dieser Stadt Jesus empfingen, ja, wie sie ihn begegneten wie einen König, wie sie ihn verherrlichten, wie sie über ihn sprachen. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Und seine Jünger, sie haben es auch lautstark gemacht, indem, dass sie riefen: Gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Worte aus dem Psalm 118, Vers 26. Genau das haben doch die Rabbiner in den Synagogen gelehrt, all die Jahre. dass man mit diesen Worten den Messias begrüßen soll, wenn er kommt. Und das taten die Jünger. Wenn auch unbewusst, aber sie taten es. Die Pharisäer hörten es und sie sagten: Jesus, mach deine Jünger hier mal still. Es ist ja unglaublich, was die hier sagen. Jesus aber sagt zu ihnen: Wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien, weil es muss gesagt werden. Zum allen Überfluss kam den Pharisäern auch noch die eigene Tradition in die Quere. Wir haben es von Philipp gehört in der Einleitung, dass traditionell festgelegt war im Talmud, in dem Traktat Tamid, welcher Psalm gesungen werden sollte an dem jeweiligen Tag von dem Levitenchor. Und an diesem Tag war es der Psalm 24. Der Psalm 24. Und ich lese ihn nicht komplett, weil Philipp hat das schon gemacht, aber ich wollte gerne noch einen Teil davon wiederholen. Und zwar ist es nach der Gesangspause, wo das Volk die Zeit hatte, darüber nachzudenken, wo Saiteninstrumente gespielt haben. Und ich lese uns ab den Vers 7. Macht die Tore weit und die Türe in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Der König der Herrlichkeit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Jerusalem wird aufgefordert, die Tore aufzumachen. Die Türe hochzumachen. Der Sturz, weg damit, alles auf. Der König kommt. Der Heilsbringer, der Messias. Wir können ja an dieser Stelle nur staunen, wie souverän Gott ist, wie detailgetreu er ist und alles ineinander passt. Ja, jedes Puzzleteil, es passt perfekt ineinander. Und die Schrift, sie erfüllt sich hier. Es konnte keiner aufhalten. Keiner. Gott kann keiner aufhalten. Damals nicht. Und heute auch nicht. Was geschah weiter? Und wir lesen uns weiter den Abschnitt aus Lukas 19, Vers 41 bis 44. Und als er nah herankam, sah er die Stadt und weinte über sie und sagte: Wenn doch auch du, gerade du zumindest an diesem deinen Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, an denen deine Feinde um dich einen Wall aufschütten, dich belagern und von allen Seiten bedrängen werden. Sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und keinen Stein auf den anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jesus, er sah die Stadt an. Er sah die Menschen in der Stadt und er weinte. Er weinte. Vielleicht kennst du so eine ähnliche Situation. Du bist vielleicht Vater oder Mutter. Und du hast es vielleicht erlebt, dass dein Kind eine ungehorsame oder eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und du als Vater oder Mutter siehst die Folgen, siehst die Konsequenzen und es tut dir im Herzen weh. Es ist ein schwacher Vergleich, aber so ist es Jesus ergangen. Er sah das Volk an, die Menschen dort in Jerusalem. Er sah das, was auf ihn zukommen wird in den nächsten Tagen. Jetzt noch verherrlichten sie ihn als Heilsbringer, als König, als Retter. Aber bald schon werden sie ihn ablehnen. Bald schon werden sie ihn zum Tode verurteilen. Er erwähnt im Vers 42, wenn du doch an diesem deinen Tag, hier geht es um den Tag Jerusalems und eine weitere Erfüllung der Prophetie. Jerusalem wurde zum ersten Mal vom König Nebukadnezar 586 vor Christus zerstört. Wir können es in 2. Könige 25 nachlesen. 141 Jahre später, am 14.03.445 vor Christus, erlaubte der König Artaxerxes Nehemia Jerusalem wieder aufzubauen. Und Nehemia tat es. Er baute Jerusalem wieder auf. Und wir lesen uns aus Daniel 9, den Vers 25. Daniel 9, den Vers 25. So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Dann werden die Gassen und die Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Daniel, er sagt hier voraus, wann der Messias kommen wird, nämlich 7 plus 62 Wochen, ja, also 69 Wochen. Und hier geht es um Jahrwochen. Eine Jahrwoche hat 7 Jahre. Wenn man nun diese 69 Wochen mal 7 multipliziert, kommt man auf die Gesamtjahre. Es waren nämlich 483 Jahre. Ein Prophetenjahr hat in der Bibel immer 360 Tage. Und um jetzt herauszufinden, wie viele Tage es gedauert hat, müssen wir diese 483 mal die 360 Tage multiplizieren. Und wir kommen auf die Tage von 173.880 Tage. 173.880 Tage. Das war die Prophetie. Nach dem gregorianischen Kalender, wenn man ihn nimmt und dann den Tag nimmt des Wiederaufbaus und diese Tage dann aufaddiert, kommt man exakt genau auf den Tag, an dem Jesus in Jerusalem einzog. Der erste Tag der Karwoche, der Yom Rishon, für uns heute der Palmsonntag. Wie wunderbar, oder, lieber Zuhörer? Wie wunderbar. Kann das alles Zufall sein? Ich glaube nicht. Menschen glauben es nicht. Sie sagen, die Bibel hat Unrecht. Aber hier ist der Beweis. Die Schrift, sie erfüllt sich. Buchstäblich. Die Menschen in Jerusalem, sie erkannten diesen Tag nicht. Sie erkannten es nicht. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie kannten doch die Schrift, können wir sagen. Ja, sie wussten doch, was geschrieben stand. Aber auch sie verstanden es nicht. Und sie haben es nicht erkannt. Sie haben Jesus abgelehnt. Und noch viel mehr, sie waren bereit, ihn zu töten. Sie wollten ihn beiseite schaffen. Jesus sah die Stadt an, ihr Verderben, und es tat ihm im Herzen weh. Denn es sollte tatsächlich in Erfüllung gehen. Er prophezeit hier nämlich, was mit dieser Stadt geschehen wird. Und wir können es in den Geschichtsbüchern nachlesen. 70 Jahre nach Christus wird Jerusalem belagert und es wird zerstört. Dieses Mal nicht von den Babylonern, dieses Mal nämlich waren es die Römer. Jesus liebte die Menschen und er weinte über sie. Er war doch gekommen, um sie zu retten, um ihnen Heil zu bringen. Doch sie erkannten es nicht. Sie verstanden es nicht. So zog Jesus also in Jerusalem ein. Und die Schrift, sie erfüllte sich. Der König des Lichts, Jesus, der von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Er kommt hier in die Finsternis, um sie zu besiegen. Er zieht hier in Jerusalem ein. Und wir haben die Karte schon von Philipp gesehen. Dieser Lageplan, an dem man auch die Route erkennt, wo Jesus lang ritt und wo er dann auch in den Tempel einzog, an welchen Eingang. Wir sehen, dass der östliche Eingang etwas besser gelegen wäre, aber der war bewacht, der Eingang. Dort wurde am Yom Kippur der Sündenbock hinausgetrieben, über den Ölberg in die Wüste hinaus oder auch die rote Opferkuh, ein ganz seltenes Opfer, wo sich auch die Priester reinigten. Jesus ist durch den Haupteingang in den Tempel eingezogen. Die schöne Pforte, wie sie uns auch beschrieben wird. Und Markus, er berichtet darüber, Markus im Vers 11, im 11. Kapitel, und auch diesen Vers wollen wir uns noch lesen, Markus 11, Vers 11. Übrigens, Markus, er beschreibt die Tage der Karwoche sehr chronologisch genau. Ja, wenn wir es lesen sollten, würden wir feststellen, dass er jeden Tag genau definiert. Man kann das gut nachvollziehen. Wir lesen uns jetzt aus Markus 11, dem Vers 11. Und Jesus ging nach Jerusalem hinein und in den Tempel. Und nachdem er alles ringsum angeschaut hatte, ging er, weil es schon spät am Abend war, nach Bethanien hinaus mit den Zwölfen. Jesus, er kommt in das Vaterhaus. Ja? Der Messias, der König, kommt zum Vaterhaus, war die Überschrift. Und Jesus liebte dieses Haus, das Haus seines Vaters. Und er kam dort hinein und sah sich alles an. Und wir finden geschrieben, dass er nichts unternahm. Und ich bin mir sicher, dass er gerne was unternommen hätte an diesem Tag. Denn das, was er dort gesehen hatte, es hat ihm alles andere als erfreut. Aber es war Abend geworden. Und Jesus, er reiste zurück nach Bethanien, um am nächsten Tag wiederzukommen. Und was an diesem Tag geschah, das werden wir morgen hören. Und ich kann euch versichern, es wird spannend. Jeder Tag, der jetzt kommt, wird spannend. Und ja, du bist eingeladen, lieber Zuhörer, dabei zu sein. Dir wirklich die Zeit zu nehmen, ist einzuschalten, live von zu Hause aus. Es wird sehr spannend und informativ und gut werden. Unser Ziel dieser Woche ist es, wieder und wieder zu erkennen, wie souverän Gott ist, wie allmächtig er ist und wie sein Heilsplan aufgegangen ist, wie gehorsam Jesus war und dass wirklich jedes Detail passt. Und zu keiner Zeit ist irgendetwas außer Kontrolle geraten. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, ja, Jesus wird gefangen genommen, die Sache ist außer Kontrolle geraten. Nein, ist sie nicht. Es sollte so sein. Gott hat es zugelassen. Gottes Heilsplan ist aufgegangen. Gott gab seinen eingeborenen Sohn, Jesus, für dich und für mich hin, lieber Zuhörer, damit wir das Heil und die Vergebung unserer Sünden erlangen können. Nun, wenn jetzt der Saal voll wäre, würde ich jetzt zur Gebetsgemeinschaft aufrufen. Ich glaube, wir machen es auch in diesem kleinen Kreis, so wie es geht. Aber du darfst auch gerne von zu Hause aus beten. Und ich wollte diesen Ausdruck, den ich gelesen hatte aus dem Psalm, euch nochmal nahelegen und mitgeben zum Nachdenken für den heutigen Tag. Denn dort wird gesagt, mach die Tore weit und die Türe in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Es ist unser Gott, es ist Jesus, Jesus Christus. Vielleicht ein kleiner Widerspruch zu dem, was wir im Lande im Moment erleben, dass die Bethäuser geschlossen werden für die großen Massen. Aber wir dürfen uns davon nicht runterziehen lassen. Wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen. Ja? Lasst uns im Herzen dabei sein. Lasst uns unser Herzen öffnen für Jesus, der einmal wiederkommen wird. Nun, an dieser Stelle werde ich meine Predigt beenden und